Als Kinder haben wir gerne Indianer gespielt. Ihr auch? Und da hatten wir ein Problem. Zu viele Häuptlinge, keine Krieger. Too many chiefs, no Indians. Als unsere Kinder anfingen, Indianer spielen, hatte sich das Problem nicht verkleinert. Da gab es noch mehr Häuptlinge und noch weniger Indianer. Das ist ein allgemeines Problem, das bis in die Gemeinde Jesu hineinragt. Und wir wollen uns einem Text zuwenden, der das verdeutlicht. Es ist genau genommen ein Stück Fortsetzung von heute Morgen. Ich lese aus der Apostelgeschichte, dort Kapitel 16, die ersten drei Verse. Da wird der ganze Text eingeblendet, dass ihr mitlesen könnt. Paulus kam auch nach Derbe und nach Lystra. Dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubig gewordenen Jüdin und eines Griechen. Er war Paulus von den Brüdern in Lystra und Ikonium empfohlen worden. Paulus wollte ihn als Begleiter mitnehmen und ließ ihn mit Rücksicht auf die Juden, die in jenen Gegenden wurden, beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Paulus war eine ganz starke Persönlichkeit, ein Elite-Jude, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, der von sich selber sagen konnte, ich habe alle meine Jahrgangsgenossen bei weitem übertroffen. Und als Christus ihm begegnete, als er gerufen wurde, als er sozusagen vom hohen Ross runterkam und dann fragte, wer bist du? Du bist Christus, den du verfolgst. Und was soll ich tun? Das ist die richtige Reihenfolge. Dann begann für ihn ein neues Leben mit dem Dienst für den Herrn. Er hat sofort begonnen zu evangelisieren. Das hat Unruhe geschaffen. Er kam nach Jerusalem und die Apostel waren skeptisch. Was sollen wir mit dem da machen? Barnabas, den wir heute Morgen bereits kennengelernt haben, der bemühte sich um ihn, half ihm. Und Paulus zog in seine Heimat zurück, die Gegend von Tarsus, Nordsyrien, Südost, Türkei, das heutige Anatolien. Und dort war er 14 Jahre, gründete Gemeinden. Als die Erweckung in Antiochien auf und durchbrach und Barnabas dort seinen Dienst tat, da merkte er, ich brauche Hilfe. Und er zog los, suchte Paulus, fand ihn und brachte ihn nach Antiochien. Und die beiden verdoppelten und vermehrten ihren Dienst bis dahin, dass das einzigartige Ergebnis da war, hier wurden diese Menschen, die Jünger Jesu, zum ersten Mal Christen genannt. Und diese Gemeinde war auch sofort sozial aktiv. Sie sammelten Geld für eine Hungersnot über ihre Grenzen hinaus in Jerusalem. Und diese lebendige Gemeinde wurde auch eine Missionsgemeinde. Das sind Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, dass man verbindlich ist, missioniert, sich engagiert und einen weiten, weiten Horizont bekam. Dort, in dieser multikulturellen Gemeinde in Antiochien, drittgrößte Stadt des Römischen Reiches, erlebten sie auch das Wirken des Heiligen Geistes durch den Dienst von Gaben. Und der Heilige Geist sprach zu der Gemeinde durch den Dienst der Propheten, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Paulus und Barnabas wurden nicht zu diesem Zeitpunkt durch Prophetendienst berufen, sondern ihr Ruf wurde bestätigt und das Startsignal wurde gegeben. Und so starteten die beiden zu der ersten Missionsreise Richtung Norden nach Zypern und von Zypern dann noch weiter nach Norden in die Türkei hinein. Und Barnabas in der so ihm typischen Art nahm einen jungen Mann mit, den Johannes Markus aus Jerusalem. Seine Mutter war eine bekannte Frau in der Gemeinde und so war er Begleiter dieser beiden Missionare. Aber die Sache ging schief. In Zypern, da war er dabei, aber als sie nach Kleinasien übersetzten, als dort an der Küste des heutigen Antalyas dort dieser Gebirgszug sichtbar wurde, da bekam er Angst. Meine Frau und ich, wir durften vor einiger Zeit dort Urlaub machen. Als ich am Strand stand, da lief die Apostelgeschichte wieder vor meinen Augen ab. Und ich dachte, hier sind die beiden an Land gegangen, hier sind sie vorangegangen. Und leider ist hier der Johannes Markus umgekehrt. Paulus und Barnabas dringen ins Inland vor, gründen Gemeinden in relativ kurzer Zeit, trotz Widerständen. Und auf den Rückweg setzen sie in diese Gemeinden Älteste ein. Bei Ältesten denken wir an Leute mindestens mit 3 Jahrzehnten Erfahrung und geistlicher Reife, die so einen ganz langen Bart hat. Aber Älteste bedeutet eigentlich Menschen, die Verantwortung spüren für Gemeinde und andere, die sich rufen lassen. Und sie beteten mit diesen Menschen und übertrugen ihnen die Verantwortung und zogen weiter. So kamen sie nach Antiochien zurück und berichteten in der Gemeinde, was geschehen war. Und in der Gemeinde, da war Jubel, da reicht ihr noch nicht ganz ran als eine Live-Gemeinde. Was da in Antiochien jetzt los war, als Paulus und Barnabas davon berichteten, was denn dort geschehen ist. Und wir lesen dann, dass nach einiger Zeit die beiden spürten, wir sollten wieder einmal schauen, wie sieht es denn dort aus. Und jetzt lese ich die Passage davor in Kapitel 15 und das wird uns überraschen. Das wird uns zum Nachdenken zwingen und das wird uns in mancher Weise gar nicht so fromm und heilig vorkommen. Denn wir lesen Kapitel 15 von Vers 36. Nach einiger Zeit in Antiochien sagte Paulus zu Barnabas, wir wollen wieder aufbrechen und sehen, wie es den Brüdern in all den Städten geht. Übrigens, Brüder schließt immer die Frauen ein. Das ist ein Hebräismus. Also ihr braucht euch keine gerechte Bibelübersetzung kaufen, um das besser zu verstehen. Ihr dürft hier lesen und nach den Geschwistern sehen, mit der kleinen Unterbemerkung und den Verantwortlichen, die da sind, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Oh, tolle Sache. Ja, aber jetzt wird's kritisch. Barnabas wollte auch den Johannes genannt Markus mitnehmen. Hey, das war doch der, der da desertiert ist. Das ist doch der, der da an der Küste irgendwie nicht mehr den Mumm hatte, der umgekehrt war. Aber das ist so typisch Barnabas, der gibt keinen auf. Der sagt den Johannes Markus, nehmen wir mit, den geben wir die zweite Chance. Tja, jetzt lernen wir Paulus kennen, diesen Choleriker, diesen, der immer noch in der Struktur richtiger Elite-Jude und Pharisäer war, allerdings Christ. Doch Paulus bestand darauf, ihn nicht mitzunehmen, weil er sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte und nicht mit ihnen gezogen war und an ihrer Arbeit nicht teilgenommen hatte. Ja, was nun? Barnabas in seiner ihm eigenen Art, und Paulus in der auch ihm eigenen Art. Ja, da kommt jetzt das raus, was hier steht. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Das klingt nun gar nicht so christlich. Das klingt nun gar nicht so erbaulich und klingt nun gar nicht so in diesem gesamten Text, den wir doch jetzt ein Stück als Vorbild mitsehen wollen. Aber die Bibel verschweigt die Realität nicht. Das ist nur in Kitschromanen so, wo die Helden alle blond, blauäugig, 1,80 Meter ohne Fehl und Tadel sind und immer siegen. Nein, im Leben ist das anders. Und die Bibel schildert das Leben, schildert die Menschen mit ihren Charakteren, mit ihren Eigenarten. Und vergesst nicht, jede Stärke eines Menschen ist zugleich seine Schwäche. Die Stärke des Barnabas, auf den anderen einzugehen, die zweite Chance zu geben, war natürlich auch der Schwachpunkt, dass man hier einen Schwachen mitnimmt. Und Paulus in seiner Entschiedenheit klar durchzuziehen, war auch seine Schwäche, dass er so schlecht Mitarbeiter neben sich dulden und gewinnen konnte. Tja, hier haben wir das Problem mit den Häuptlingen und mit den Indianern, die fehlen. Und das ist ein bedrängendes Problem. Bei diesen zwei Charakteren, da hat es dann richtig gefunkt. Sie gerieten hart aneinander. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Ist das statthaft? Ja, Jakobus sagt, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Christen müssen nicht konturlose Weicheier sein. Christen dürfen klare Charaktermerkmale bewahren, auch wenn es da hin und wieder funkt. Nur da muss so umgegangen werden, dass Gott darin ist und dass nicht gesündigt wird. Sie gerieten also hart aneinander und auseinander. Und Markus steht dabei, der Anlass ist. Und Barnabas geht auf ihn zu und sagt, komm mit, wir zwei, wir gehen nach Zypern. Okay, die zweite Chance. Und Paulus schaut sich um und sagt, so ein Risiko gehe ich nicht nochmal ein. Und er wählt Silas aus, einen bewährten Mann aus Jerusalem, einen Propheten, einen, der so richtig neben den großen Häuptling als Nebenhäuptling passt. Und die zwei ziehen jetzt los durch Syrien und Zilizien und stärken die Gemeinden. So, und jetzt kommen wir zu dem zuerst gelesenen Text. Und der ist jetzt voller innerer Spannung und zeigt den Lernprozess, der auch bei Paulus zu erkennen ist. Paulus kam nach Derbe und Lystra. Obwohl die zu zweit waren, wird hier die Einzahl erwähnt mit Paulus an der Spitze. Ist ja verständlich, er war bei der ersten Reise der führende Missionar. Aber mittlerweile hatte der Paulus so unterwegs überlegt, eigentlich brauchen wir doch mehr Leute. Eigentlich brauchen wir Mitarbeiter, aber die Geschichte mit dem Johannes Markus, die ist mir so riskant erschienen, dass ich es nicht gewagt habe, jetzt neue Mitarbeiter dazu zu gewinnen. So kommen sie beim Besuch der Gemeinden, die sie gegründet haben, nach Lystra. Das war eine Stadt, wo die Gemeindegründung stattfand, indem dort ein Mann, der gelähmt war, sich nicht bewegen konnte, wie der auf der Stelle geheilt wurde und das einen solchen Rumor in der Stadt gab, dass die Menschen dachten, die Götter sind vom Himmel herabgestiegen und wollten ihnen Opfer darbringen, identifizierten Paulus und Silas und Barnabas das erste Mal ja dort sogar mit den griechischen Göttern. Aber anschließend wurden die zwei gesteinigt. Himmelhoch jauchzten begeistert und ein abgrundtiefer Widerstand. Das sind auch Spannungen im Reich Gottes. Also wer da meint, wenn er Christ wird, das wird langweilig, den darf ich trösten, bestimmt nicht. Und wer da meint, er wird vor allem bewahrt, den hole ich auf den Boden zurück und sage, nein, nein, da geht's erst richtig los. Und hier in dieser Stadt, wo Paulus mächtige Erweisungen Gottes als begleitende Zeichen seines Dienstes erlebte, in dieser Stadt, wo die Steine flogen und er schier zu Tode kam, in dieser Stadt, da lebte ein junger Mann, Timotheus. Die Großmutter Jüdin, eine Frau, die dargestellt wird, Paulus erwähnt sie in den Briefen, eine rechte, reife Frau in ihrem tief gegründeten Gottesglauben, ihre Tochter ebenso. Und diese Tochter heiratet einen Griechen. Das war natürlich für Juden schon ein Ding der Unmöglichkeit. Das war in der Regel der Grund, wo die Familie einen Trauergottesdienst abhielt. Und dann wurde erklärt, dieses Kind ist für uns gestorben. Die zählt nicht mehr. Und diese Familie, die eigentlich zwischen zwei Kulturen hätte eine Brücke sein können, diese Familie wird von beiden Seiten ausgegrenzt. Der Grieche, der eine Jüdin heiratet, der war in seinen Kreisen auch nicht angesehen. Und die Jüdin, die einen Griechen heiratet, die galt sowieso als ausgeschlossen. In diese Familie, in diese Ehe hinein, wird Timotheus geboren. Er hat einen griechischen Namen, denn es war das Vorrecht der Väter, die Namensgebung vorzunehmen. Aber der Einfluss der Mutter und der Oma, der blieb. Denn Paulus schreibt an Timotheus, du kennst die heiligen Schriften von Jugend auf. Hier auf den Knien hielt sie den kleinen Jungen und erzählte ihm die Geschichten der Bibel. Hier war es die Oma, die jetzt diesem kleinen Jungen all das mitgab. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, die Hand, die die Welt bewegt, ist die Hand einer Mutter an der Wiege, die ihrem Kind etwas mitgibt. Timotheus wuchs auf in dieser Spannung, in einem gottgläubigen Elternhaus, aber herausgefordert durch die griechische Kultur mit all den Idealen und Verlockungen, die da waren. Und es gehört zum Wesen eines heranwachsenden Menschen, eines Jugendlichen, dass er Neues entdecken will, dass er sich verwirklichen will, dass er weiteren Raum will. Und die Dinge, die ihn dann prägen, werden oft als Hindernis empfunden. Ein junger Mann mitten in dieser Spannung. Und er erlebt mit, wie Paulus und Barnabas den Dienst tun. Er sieht das Wunder der Heilung an diesem Gelähmten. Und ich kann mir vorstellen, wie da in ihm etwas aufwächst. Ja, das ist das Richtige. Da muss ich dabei sein. Und einige Zeit später guckt er um die Ecke und sieht, wie die Steine fliegen. Und wie derselbe Mann, durch den der Kranke geheilt wird, wieder niedersinkt, blutig auf dem Boden. Und in seinem Herzen ist auf einmal, ja, will ich dann auch noch dabei sein? Wenn neben den Zeichen und Wundern dann auch diese Dinge geschehen? Wir haben das nicht ausdrücklich berichtet, aber wir haben so viel Aussagen, dass wir klare Schlussfolgerungen ziehen können. Denn als Paulus zurückkommt in die Gemeinde in Lystra, die entstanden war, das ist etwa ein, zwei Jahre später. Und er sieht, dass diese Gemeinde sich gefestigt hat, dass diese Gemeinde gewachsen ist, dass die Gemeindeleitung und Verantwortung dort steht. und dass sie in dieser Gemeinde Mitarbeiter sind. Und Paulus bemerkt einen jungen Mann, der in dieser Gemeinde sich einbringt, der sich gerne rufen lässt zu Aufgaben. Und Paulus beobachtet ihn und er fragt die Leiter: Wer ist denn das? Das ist Timotheus. Seine Mutter ist in der Gemeinde und die Oma, die dann immer so strahlt beim Predigen, das ist seine Oma. Wisst ihr, es gibt in jeder Zuhörerschaft so ein, zwei, drei Gesichter, die sind die größte Ermutigung für einen Prediger. Das ist der Nachteil, wenn es ein bisschen abgedunkelt ist, aber trotzdem strahlen einige, das ist gut, das hat die Oma von Timotheus sicher auch getan. Und Paulus fragt: Wie ist denn das mit diesem jungen Mann dort? Oh, das ist einer, der setzt sich ein in unserer Gemeinde und nicht nur in unserer Gemeinde, der setzt sich ein auch in Ikonium. Hey, das sind doch zwei Tagesreisen entfernt. Ja, und jetzt lernen wir auf einmal einen jungen Mann kennen, der nicht länger als 2 Jahre Christ ist, der von der Großmutter und der Mutter her das Alte Testament kennt, vom Vater herausgefordert ist, in der griechisch-hellenistischen Kultur zu leben, der jetzt trotz dieser Herausforderung, Wunder zu sehen und eine Steinigung mitzuerleben, der trotzdem Christ wird und Jünger ist. Und er nicht nur seinen Stuhl in der Gemeinde warm hält, sondern der Christus auslebt. Wisst ihr, eine echte, durchgreifende Christuserfahrung wird in unserem Herzen immer eine große Unruhe auslösen. In diesem Timotheus, da erkenne ich mich zu einem guten Stück auch wieder. Sowohl was meine Familie anbetrifft, meine beiden Großmütter, besonders die eine und dann meine Mutter, da kenne ich vieles wieder. Auch ich stand in der Spannung zwischen all dem Erbe, das sie mir mitgaben und der Herausforderung, die das Leben zu jeder Zeit für junge Leute angeboten hat. Und als ich mich mit 16 Jahren bekehren durfte, ich sage heute nicht mehr, ich habe mich bekehrt, es war ein Gnadenwirken Gottes. Da kam eine seltsame Unruhe in mein Leben. Nun ist das ja nichts Besonderes, das ist bei allen jungen Leuten so. Aber bei Christen, die wirklich Christus erlebt haben, ist das ein Kennzeichen. Nur man weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat. Und manchmal wissen auch andere nicht, was das zu bedeuten hat. Und die schütteln dann den Kopf über das ausgeprägte, irgendwie Unruhige eines jungen Menschen. Wenn ich zurückdenke, Christus erlebt, was jetzt? Wir hatten keine Jugend. Wir trafen uns mit 5, 6 Jugendlichen und saßen zusammen, haben diskutiert, ob die Mormonen gut sind oder nicht und andere weltbewegende, wichtige Fragen, bis wir gesagt haben: Was soll denn das? Lass uns beten. Und dann begannen wir zu beten, wann immer wir Zeit hatten, im Wald, im Haus, in der Wohnung eines Freundes, in der Gemeinde und wie auch immer. Ein Jahr später waren wir 35 junge Leute. In dieser Zeit war dann, ja, was kann ich machen? Diese typische Unruhe. Dann habe ich beim Chor angefragt. Aber als sie mich singen hörten, haben sie gesagt: Stell dich hinten hin, beweg den Mund, aber sing nicht. Fürs Bild bist du gut, für den Klang auf keinen Fall. Das ist natürlich unbefriedigend. Dann hörte ich, dass es Jungscharbeit gibt, also so eben, das ist so Vorläufer wie Rangerarbeit. Und zusammen mit 2, 3 Freunden haben wir gesagt: Das machen wir. Haben uns unsere Fahrräder geschnappt, sind ins Zeltlager der Baptisten gefahren. Und als wir auftauchten, fragte uns der Leiter: Was wollt ihr denn hier? Wir wollen wissen, wie man das macht. War ein alter Volksschuldirektor, richtiger Vater in Christus, sagte: Oh, Das ist ungewöhnlich, aber das ist gut. Kommt mal her. Und dann wurden wir verteilt, waren 14 Tage dabei und dann kamen wir zurück, haben Jungscha angefangen. Hatten keinen Raum. Da gab es unter dem Gemeindehausanbau so einen Kellerraum. Man musste den Kopf einziehen, Fenster waren ganz klein und da standen nur Sachen drin, die man nicht mehr brauchen konnte. So haben wir gefragt, können wir den haben? Ja, wofür? Wir wollen was mit Jungs machen. Und dann brummelte irgendeiner aus der Gemeindeleitung, ja, könnt ihr haben. Und dann sind wir da runtergestiegen und da haben wir etwas gemacht, was man überhaupt nicht darf, aber typisch jugendgemäß. Wir haben den Fußboden rausgeklopft, haben 30 Zentimeter tief die Erde weggegraben, bis an die Unterkante der Fundamente, haben einen neuen Boden reingelegt, damit man stehen konnte und haben in dem Raum Jungscha-Arbeit begonnen. Also ganz zu schweigen, was die Baubehörde sagt, war das natürlich typisch jugendgemäß, wo der Kopf geschüttelt wurde. Aber junge Männer bekehrten sich dadurch, fanden zu Jesus. Dann später war die Jugendleitung vakant und irgendwie dachte ich, das kann nicht so weitergehen und habe mich dann da eingebracht. Und ehe ich mich versah, stand ich vor der Frage, Richard, was ist denn eigentlich los? Und dann merkte ich, da war ein Ruf Gottes. Der Ruf Gottes kommt nicht durch einen Engel vom Himmel, der mit der goldenen Palme wedelt und dir dann auf so einem himmlischen Tablett schon alles darlegt, wie es kommen wird. Berufung macht sich als eine Unruhe im Leben bemerkbar. Wisst ihr, diese ganz sanften, softy Christen, die so etabliert leben, da irgendwie ist nicht das Wahre. So ähnlich war es hier bei Timotheus. Dieser junge Mann, in der ganzen Spannung seiner Familie, der Kultur, der Dinge, die er erfahren hatte, der brachte sich ein. Der erwarb sich Vertrauen. Der konnte gesandt werden. Und so war er sehr bald der, der von der Gemeinde in Lystra nach Ikonium geschickt wurde für Dienste, 2 Tage Reisen zu Fuß und wieder zurück. Und als Paulus ihn so anschaut, da hat Paulus nicht gewartet auf eine Offenbarung vom Himmel, ist es der? Da hat er Referenzen eingeholt, hat gesagt, hat er sich bewährt? Ja. Was sagen denn die Leiter in Ikonium? Die sagen dasselbe, der hat sich bewährt. Und dann passiert etwas, da geht Paulus auf ihn zu und sagt, Timotheus, komm mit, ich will dich in meinem Team haben, weil ich das Wirken Gottes in deinem Leben erkenne. Das erinnert mich an den Tag in der Gemeinde bei uns in Hamburg-Harburg. Ich war 18, 19, war in einer praktischen Berufsausbildung mit dem Ziel, Ingenieur zu werden. Und wir hatten einen alten Bruder, einen alten Mann, weißhaarig, früherer hoher Reichsbahnbeamter und ein ganz lieber Mensch mit einer Ausstrahlung, die war einmalig. Der stand auf einmal auf seinen Handstock gestützt vor mir, er war schon hoch in die 80, schaute mich an und sagte, Richard, wenn ich so alt wäre wie du, dann wüsste ich genau, was ich mache. Dreht sich um und geht. Und ich stand da, was ist denn das jetzt? Aber dann wurde mir auf einmal bewusst, hey, den hat Gott dir geschickt. Damit du erkennst, was da in dir vorgeht, was Gott da in deinem Leben am Vorbereiten ist. Dann habe ich zum ersten Mal den Gedanken in Erwägung gezogen, einer Berufung, mehr dem Herrn zu dienen. Ich habe mich da hineinnehmen lassen, das zu verfolgen. Und deswegen beschäftigt mich dieser Timotheus-Text so. Paulus geht auf ihn zu und sagt, Timotheus, komm, ich will dich. Und wir lesen im Text hier gar nicht, dass der Timotheus lange verhandelt und sagt, ach Paulus, Du weißt doch, du kennst meinen Hintergrund, die Familie, die kulturellen Spannungen, all das, was so da ist, gar nicht. Der sagt gar nichts, weil er innerlich eine Zustimmung hat. So, jetzt mache ich mal Klammer auf und mache einen kleinen Einschub für Leiter und für Leiter von Gruppen, für Häuptlinge. Unruhige Leute sind nicht immer bequem. Und wir wollen sie oft eingrenzen, wir wollen sie oft zurückweisen, wir wollen sie oft in die Bahn bringen. Die Absicht ist ja lobenswert, aber leider wird dabei übersehen, dass hinter der Unruhe sich oft eine Berufung verbirgt, die noch nicht erkannt ist und noch nicht klar sich zeigt. Wenn aber da eine Förderung geschieht, schaut, und nun hat Paulus etwas aufgenommen vom Barnabas, der ja der Förderer ist. Paulus erkennt, ich brauche Mitarbeiter und ruft jetzt den Timotheus und er sagt, ja, ich ziehe mit. Aufgabe einer Gemeinde und einer Leiterschaft ist auch Berufung zu erkennen, Berufungen zu fördern durch Mitarbeit und Berufungen dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Als Seminardirektor habe ich 30 Jahre lang Bewerbungsgespräche geführt. Nicht als Seminardirektor war ich nur 22 Jahre. Und da haben mir junge Leute die tollsten Geschichten erzählt. Da hätten sie eine Engelerscheinung gehabt. Andere sagen, ja, ein Prophet hat gesprochen und meine Oma hat dies und jenes. Die haben mir einen Haufen Geschichten erzählt. Da habe ich immer gefragt, und du, was hast du bislang gemacht? Und du, was hast du bislang gemacht? Echte Berufung haben zunächst Unruhe. Echte Berufung suchen, wo kann ich dienen? Und echte Berufung sind dann bereit, sich rufen zu lassen in einen klaren Dienst hinein. Auch das ist Aufgabe einer Gemeinde. Ich fand es immer bedauerlich, wenn wir Empfehlungsschreiben bekamen, wo drin stand, wir freuen uns, dass unser Bruder zu euch kommen wird. Da dachte ich immer, aus welchen Gründen freuen die sich? Da hatte ich es viel lieber, wenn jemand schrieb ganz klar, er ist zwar ein bisschen kantig und unbequem, aber er hat sich eingesetzt und er ist bereit. Ich gedacht, das klingt gut, die Sache müssen wir weiterverfolgen. Und ich habe gesehen, das ist der Weg Gottes. Und Paulus handelt genau so und sagt, komm mit. Ja, bis jetzt ist das ja alles ganz schön, aber jetzt heißt das einen Preis bezahlen. Paulus sagt, Timotheus, ich kenne deine Familiensituation. Du bist Sohn einer jüdischen Mutter und nach jüdischem Verständnis bist du Jude. Und wenn du unter Juden arbeiten willst, dann musst du beschnitten sein, sonst können wir da missionarisch gar nichts machen. Auf der anderen Seite bist du vom Vater her Grieche, die ganze Welt steht dir offen oder wollen wir hin? Bist du bereit für deine Berufung Opfer zu bringen? Und wir lesen nichts, dass Timotheus hier lange verhandelt hat, sondern Paulus als alter Pharisäer vollzieht den Ritus an Timotheus als einem erwachsenen jungen Mann, beschneidet ihn und macht ihn damit fähig für einen umfassenden Missionsdienst unter Juden und Nichtjuden. Und er nimmt ihn mit für die weiteren Dienste. Und Timotheus ist der Erste in der Kette der Mitarbeiter, die dann sich an Paulus bindet, um Paulus herum ist, von Paulus in Gemeinden gesandt wird. Und Timotheus ist es dann, den Paulus im Weiteren dann einsetzt und hineinsendet in die große Gemeindearbeit in Ephesus. Ihr könnt das in den beiden Pastoralbriefen nachlesen, die Paulus an diesen jungen Mann schreibt. Wir wollen zu den Quellen zurück. Wir wollen gerne von diesen gottgewirkten und geführten Vorbildern lernen. Und Gemeinde ist nicht nur dazu da, gute Gottesdienste zu feiern. Gemeinde ist nicht dazu da, all die Dinge, die dazugehören, sondern Gemeinde hat auch die Aufgabe, dass da Berufungen heranreifen, dass da Berufungen gefördert werden und dass da Berufungen herausgefordert werden. Ich spreche also heute Nachmittag zu Leuten, wo eine Berufung da ist, aber die noch zögern. Die sagen, ja, irgendwie, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und ich spreche auch heute Nachmittag zu Leuten, die sicher meinen, sie hätten keine Berufung. Hast du denn Gott schon mal gefragt, ob er denn wirklich der Meinung ist, dass du keine Berufung hast? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Da muss sich jeder berufene Prediger und Lehrer und Missionar werden. Es gibt viele, viele andere Dienste, die gebraucht werden im Reich Gottes. Frag einmal Gott ehrlich, ob du nicht doch eine Berufung hast, und dann wirst du erstaunt sein, was dabei rauskommt. Aber die, die innerlich die Frage sowieso schon bewegen, die immer wieder mal Anstöße bekommen haben durch Predigen, durch Gespräche, so wie ich es weitererlebt habe. Zu mir ist kein Engel gekommen. Da hat kein großer Prophet gesprochen. Da war ein langes Gespräch unter der Straßenlaterne mit jemand, das entscheidend war für mein Leben. Und er sagte, du Richard, denk mal drüber nach. Das sind bestimmte Dinge, die Gott angestoßen hat, geh den Weg. Da war es ein Prediger, der als Gast da war und keine Ahnung hatte. Und das gibt es ja, und man empfindet eine Predigt, als würde man der einzige Zuhörer sein, weil das alles so genau trifft. Ich möchte also mich an die wenden, die das innerlich sowieso schon bewegen. Lass dich rufen, wie der Timotheus. Lass dich rufen zunächst in die kleinen Dienste, aus denen die größeren Dienste dann werden. Ich darf mal ein klein wenig so aus der Schule plaudern. Peter Wenz kennt ihr alle, der war bei uns auf der Schule. Ich saß in meinem Büro, arbeitete an meinem Schreibtisch, und die Tür meines Büros war eine Tür zum Sekretariat und eine Tür zum Flur, war nur angelehnt. Und Peter Wenz hatte Haus- und Putzdienst und war dabei, im Flur da zu reinigen. Und da kam ein anderer Kollege vorbei mit einer höheren Berufung und sagte zu Peter Wenz, Mensch, du bist doch blöd, dass du hier unten da in dem Kram da rumwühlst. Wir sind doch zu höheren Berufen. Und da höre ich Peter Wenz sagen, wenn ich im Kleinen nicht treu bin, wird Gott mir nie was Großes anvertrauen. Ich habe ihm das nie erzählt. Ich habe ihm das erst erzählt, als die Gemeinde jetzt 25-jähriges Dienstjubiläum feierte und jemand kam und sagt, gibt es eine Story über ihn, die wert ist, erzählt zu werden? Und habe ich gesagt, doch, die gibt es. Und jetzt ist meine seelsorgerliche Schweigepflicht da aufgehoben. Und ihr alle seht, wie es geht. Wer gleich nach den größten Dingen greift, wird gar nichts greifen. Sondern wer in all diesen kleinen, fand ich ganz toll, Heiko, mit den kleinen Gruppen da und mit den anderen Gruppen dort, das ist ein Stück Umsetzung dessen, wie Reich Gottes gebaut wird. Und so schart sich jetzt um den Oberhäuptling Paulus doch eine Gruppe von Mitarbeitern. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, zunächst gibt es nur Apostel. Aber weil die nicht alles machen können, kommen die Diakone dazu. Also jetzt kommen Indianer dazu. Dann müssen die Apostel fliehen, weil die Verfolgung ist. Und auf einmal redet die Apostelgeschichte von Ältesten. Und wenn ich dem genau nachspüre, dann merke ich, hier rückten die Diakone zu den Ältesten auf. Bei Stephanus erkennen wir das ganz klar, bei Philippus erkennen wir das ähnlich klar. Und hier sehen wir, wie jetzt auch dieses Team wächst um Paulus herum. Und das Tolle ist, Paulus hat dieses Team mehr und mehr dann auch akzeptiert. Als sie dann sich auf den Weg machen, inzwischen mit erweitertem Team, da schließen sich Türen. Der Geist wehrte ihnen, steht da sogar. Da habe ich oft gedacht, lieber Herr, irgendwas stimmt nicht. Du sagst, geht hin in alle Welt und da ziehen jetzt welche los. Und dann sagt der Geist, nee, nee, da sollt ihr nicht hin. Ich habe immer gedacht, na, wie geht das auf? Und dann beim Weiterlesen, da hat der Paulus, der den ganzen fragt, wie geht es weiter, nachts eine Vision. Er sieht einen Mann in der typischen Kleidung der Mazedonier, also über den Bosporus hinaus nach Europa, also go east, nicht go west. Oder go west, dann go east und wie auch immer. Und der ruft, komm herüber und hilf uns. Und am nächsten Morgen kommt Paulus und sagt, hört, heute Nacht hat der Herr gesprochen, wir marschieren nach Europa. Steht das so da? Nein, da steht im Text ganz schlicht, da schlossen wir, dass das ein Reden des Herrn ist. Was heißt denn dieser Ausdruck, da schlossen wir? Paulus hat nicht per Autorität das in Anspruch genommen. Zu mir hat der Herr geredet, ihr müsst alle mitkommen. Sondern hat gesagt, der Herr hat mir eine Wegweisung heute Nacht gegeben. Ich lege sie euch vor, weil ich euch als Berufene, als Mitarbeiter, als Teilhaber der Mission achtet, wie denkt und empfindet ihr denn darüber? Und Lukas, und da merken wir, aha, hier ist inzwischen auch noch ein Arzt dazugekommen. Seine Geschichte, die werde ich mal im Himmel eruieren. Da werde ich mir den Mann suchen und sagen, hey Lukas, du hast gar nichts darüber geschrieben, wie du dazugekommen bist. Du tauchst auf einmal mitten in der Geschichte auf und schreibst, da schlossen wir. Erste Wir-Form für das Team des Paulus. Und da sind andere Mitarbeiter dabei und die sagen, ja, wir stimmen überein. Das ist der Weg. Und so wächst das Reich Gottes. Aber ich möchte zurückkommen zu dem Kern. Menschen, die sich gerade für Jesus entschieden haben. Menschen, die Jesus dienen wollen. Menschen, die bereit sind, anderen zu dienen. Die sucht der Herr. Weil in deren Leben kann er etwas hineinlegen, was dann als eine Berufung sich auswirkt zu dem speziellen Dienst, den er für dich hat. Aber das beginnt oft im Kleinen, beim Putzen vom Flur, beim Stühle gerade stellen oder beim Abräumen des Seminarraums, beim Kaffeedienst und bei all den weiteren Diensten und bei der Bewährung. Da wachsen diese Dienste. Und ich möchte das hier in eure Mitte legen, weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat. Wie ist es bei dir? Kannst du das, was in deinem Inneren über all die Freude des Heils ist und das Jubeln und das Glücklichsein, kannst du auch mit dem umgehen, was dich innerlich so bewegt wie eine Unruhe, mehr oder weniger stark? Dann folg dem. Bring dich ein. Lass den Herrn durch dich wirken. Und der Leiterschaft darf ich sagen, und ich freue mich, dass das durchklingt, wir vertrauen euch. Wir sind bereit, dem Raum zu geben. Da können sich Berufungen entwickeln. Berufungen, die über den Rahmen der Gemeinde hinausgehen werden, um Menschen zu erreichen, neue Gemeinden zu gründen und Berufungen, die Gott schenken wird, auch für Dienste in andere Länder hinein. Das ist nämlich Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Ist das nicht schön, wenn das so wächst und wir das Kindheitsproblem nicht weiter kultivieren müssen? Too many chiefs, no Indians. Der Herr ruft, wir dürfen folgen. Amen.